Wohlstand für alle.
Literatur. Hallo und herzlich willkommen. Hallo Wolfgang.
Hallo Ole. Heute sprechen wir über Bret Easton Ellis' Skandalroman American Psycho. Aber zunächst gestatte mir die Frage, was trinkst du?
Ja, ich habe mir heute ein Glas Portwein eingeschenkt, denn der Protagonist dieses Romans, Patrick Bateman, bestellt sich mehrfach im Laufe des Romans Portwein und irgendwann wird er gefragt, welchen er gerne hätte und seine Antwort lautet, scheißegal, Hauptsache den teuersten. Und ich kann schon mal verraten, so ist das hier nicht. Es ist ein recht preismoderates Glas und trotzdem werde ich es mir schmecken lassen und sage jetzt schon mal Prosit, Wolfgang.
Prosit, ich trinke Cola Light, aber auch das gehört dazu.
Ja.
Wenn man über Literatur redet, hilft es mitunter nüchtern zu sein, auch wenn der Rausch in diesem Roman eine sehr große Rolle spielt. Der Rausch, der durch Alkohol und Drogen entsteht, aber auch der Rausch des Tötens. Ja, es ist ein Roman, der einen nicht kalt lässt. Also man muss sich in irgendeiner Weise zu diesem Roman positionieren. Und so war es eigentlich von Anfang an mit Bret Easton Ellis, der 1964 geboren ist, ein US-amerikanischer Autor, der sicherlich als einer der wichtigsten Zeitdiagnostiker in der Literatur gilt und das seit seinem ersten Roman Unter Null 1985 erschienen, wo er die Coolness der Jugend zeigt, die sich eigentlich unendlich langweilt, alles hat, die Eltern sind reich, man kann überall hin, man kann sich alles kaufen, aber diese Leere ist doch ungeheuerlich und wo die Leere allzu groß wird, da droht auch immer das Verbrechen und das ist etwas, was sich dann durch das gesamte Werk von Bret Easton Ellis zieht und dann auch mit American Psycho so einen vorläufigen Höhepunkt erlebt, dass also wirklich martialische Verbrechen dann in den Mittelpunkt gerückt wird. Bret Easton Ellis war schlagartig berühmt durch Unter Null, galt als einer der hipsten Schriftsteller in New York, kaufte sich dann auch bald dort eine Eigentumswohnung, lebte tatsächlich im selben Haus wie Tom Cruise, der ja in American Psycho dann wieder vorkommt. Er hatte dann auch einen großen Erfolg mit Einfach unwiderstehlich und dann 1991 veröffentlicht er diesen Skandalroman American Psycho, über den wir heute reden, der 6 Jahre lang in Deutschland indiziert war. Viele Kritiker, Zeitungen waren damals der Ansicht, in den USA, dieser Roman sollte gar nicht gedruckt werden. So sah das auch der Verleger von Bret Easton Ellis und trennte sich von ihm, sodass Bret Easton Ellis dann trotz seines hohen Vorschusses sich erstmal um einen neuen Verleger kümmern musste.
Ja, du hast es schon gesagt, es war von Anfang an ein Skandalroman. Und tatsächlich ist es ja so, wenn man ein paar Jahrzehnte später solche Werke liest, die mal als Skandalwerk galten, dann ist man ja häufig eher enttäuscht. Man wünscht sich mehr Blut, mehr Sex, mehr Skandal, als man dann eigentlich bekommt. Ich erinnere mich auch noch an andere Skandalwerke, die ich früher gesehen habe, als ich als Jugendlicher zum ersten Mal Battle Royale gesehen habe oder American Psycho oder A Clockwork Orange von Stanley Kubrick. Mhm. Und man sah das und dachte sich, ja, das ist schlimm, was man da zu sehen bekommt. Aber wie kann es sein, dass die Menschen damals so durchgedreht sind? Und man versteht einfach nicht, was war der Skandal? Bei American Psycho kann ich jetzt schon mal vorweg sagen, es ist sehr klar, was der Skandal war. Also es ist wirklich bemerkenswert, man liest diesen Roman heute und ja, auch heute, wo man vielleicht noch ein bisschen verrohter, noch ein bisschen mehr, mit Pornografie und Gewaltbildern aufgewachsen ist, ist dieser Roman wahnsinnig schockierend. Ich glaube, ich habe noch nie, zumindest in schriftlicher Form, so eine Bestialität erlebt. Gut, in visueller Gott sei Dank erst recht nicht. Also ich habe noch nie so etwas Bestialisches beschrieben bekommen wie in diesem Roman. Von daher kann ich schon mal vorneweg sagen, das ist immer noch ein aufrüttelndes Werk. Und womit haben wir es ja eigentlich zu tun? Wir haben hier einen Protagonisten, Patrick Bateman. Er ist Mitte, Ende 20, also 27. Er arbeitet an der Wall Street, obwohl er eigentlich nicht müsste, denn er kommt bereits aus reichem Hause. Aber er will dort arbeiten, weil er einfach dazugehören möchte. Sein ganzes Leben besteht eigentlich nur daraus, dass er er in neue Restaurants, in irgendwelche Clubs geht und dort versucht, Frauen zu finden, mit denen er verkehren kann, Hard Buddies, wie er sie nennt, aber er will eigentlich nicht Sex, er will vor allem sie umbringen und zerstückeln. Wenngleich das nicht nur für Frauen gilt, er tobt sich auch an Kollegen aus der Branche, die er nicht leiden kann, oder auch an Obdachlosen aus und fügt diesen unendliche Gewalt zu. Und wir haben hier also einen Protagonisten, der wahnsinnig viel Wert darauf legt, an der Oberfläche wie der erfolgreiche, aber im Großen und Ganzen doch bürgerliche Immobilien, nicht Immobilien, Finanzagent zu erscheinen.
Spekulant, ja.
Ja. Zu erscheinen, der dann aber in der Freizeit die schlimmsten Morde, die man sich nur irgend vorstellen kann, begeht. Und das ist es, was uns dieser Roman zeigt. Er ist aus der Ich-Perspektive geschrieben, das heißt, wir haben direkten Einblick in die Innenwelt dieses Patrick Bateman, der uns erzählt, welche Anzüge er trägt, welche Anzüge seine Gegenüber tragen, der uns erzählt, was er macht, was er für intime Gedanken hat, die er vielleicht ausspricht, die aber von den anderen immer wieder ignoriert werden, wenn er seine schlimmsten Fantasien teilt. Vielleicht bildet er sich auch nur ein, wir wissen es nicht. Und wir folgen ihm über knapp 550 Seiten lang durch diese Welt, in der er sich selbst imaginiert.
Und du hast jetzt gerade schon gesagt, die Innenwelt und sprichst dann sofort die Anzüge an, also das, was nicht Innenwelt ist. Und darüber wird zu diskutieren sein, wie viel Innenwelt wir denn da eigentlich bekommen oder inwieweit die Außenwelt die Innenwelt ist oder die Oberfläche identisch ist mit dem, was darunter ist, ob man überhaupt diese Kategorien noch aufmachen kann, einen darüber und darunter. Und was ich noch anmerken würde, ist, es ist nicht nur so, wenn man diesen Roman heute liest, dass er noch immer schockierend ist. Ich glaube, er ist heute noch mal schockierender. Also zwar haben wir durch das Internet eine vollkommene Bilderflut von Bestialischem und es ist nicht schwer, selbst in den sozialen Medien ganz furchtbare Bilder zu finden von allen möglichen Dingen, die auf der Welt so passieren. Und doch glaube ich, ist es in der Literatur sehr fern, so etwas zu beschreiben. Also um es mal auf den Punkt zu bringen. Wenn man diesen Roman einem Sensitive Reading unterziehen würde, dann wäre er wahrscheinlich noch so etwa 10 Seiten lang statt knapp 600. Und daran zeigt sich schon sehr deutlich, dass man es wahrscheinlich auch in den 80er Jahren oder Anfang der 90er Jahren mit einer Kultur zu tun hatte, bei allem Aufsehen, das dieser Roman erregt hat, wo man doch dann sagte, ja, so Literatur soll es aber auch geben, denn sie hat vielleicht eine ganz wichtige Funktion in der Gesellschaft und sie hat eine eigene Ästhetik und es ist immerhin Joan Didion, die diesen Roman ja auch empfiehlt und er hat ja einige große, berühmte Fürsprecher gehabt. Also es ist nicht so, dass er verkannt wurde, dieser Roman, aber er ist im Ganzen eine unglaubliche Zumutung, denn man liest diese 550, 560 Seiten sicherlich mit einer Faszination, mit sehr viel Abscheu, auch mit Ekel. Und dann ist es ja auch ein Roman, der uns quält mit seiner Redundanz. Es ist ja kein spannender Thriller in dem Sinne, dass ich sage, ich will unbedingt wissen, wie es weitergeht, sondern ich weiß von Kapitel zu Kapitel sehr bald, er wird wieder die Patty Winters Show am nächsten Tag gucken. Er wird wieder mit Kollegen ins Restaurant gehen. Sie werden sich über Anzüge unterhalten und möglicherweise wird er am Schluss des Kapitels noch jemanden foltern. Aber es ist nicht so, dass eine Handlung vorangetrieben wird. Man könnte zum Teil auch die Kapitel miteinander vertauschen und es würde keinen großen Unterschied in der Gesamtstruktur des Romans machen.
Ja, es ist redundant. Ich würde auch sagen, es ist vielleicht mit der einzige Kritikpunkt, den ich hätte, dass es dadurch auch etwas sehr lang, etwas sehr ausartet. Also natürlich, das ist quasi das Konzept dieses Romans. Also er spielt ja damit, die ganze Zeit an der Oberfläche zu sein. Das heißt, wir haben diese Szene, diese Gesellschaftsszene, wo beschrieben wird, was passiert. Also wenn ich jetzt Patrick Bateman wäre, würde ich sagen, ich sitze mit Wolfgang M. Schmidt in der Speakeasy Bar von dem und dem Besitzer. Ich habe ein blaues Sakko und eine maßgeschneiderte Buntfaltenhose an. Wolfgang hat dies und das an, also das wird jeder Szene vorangestellt. Das heißt, man bewegt sich die gesamte Zeit über an der Oberfläche. Und hat dann aber gleichzeitig, wenn die privaten Räume betreten werden, beispielsweise mit Frauen, die er verführt oder auch mit Prostituierten, hat man dann auf einmal die großen Innerlichkeiten. Da wird, ja, die Menschen werden ausgeweidet, ausgenommen. Er beschreibt seine schlimmsten, perversesten Gedanken, welche Gelüste er dort eigentlich befriedigt. Und man liest das immer und immer wieder. Du hast das schon gesagt. Man weiß einfach immer, was passiert. Man weiß, jetzt gibt's was zu essen und jetzt wird er mit seinen Kollegen irgendwelche Frauen oder behindertenfeindlichen Kommentare machen. Jetzt hat er eine Frau mitgenommen, die wird er gleich umbringen. Und das ist es sicherlich, das wäre jetzt mit mein einziger Kritikpunkt am Roman, dass man zwar, dass natürlich genau das das Konzept ist, dass ich aber persönlich auch sagen würde, vielleicht hätten 4 von 550 Seiten auch gereicht, um einem das ja, nahezubringen, diese
Ja,
Innenwelt.
das glaube ich nicht. Ich glaube, man braucht wirklich das Prinzip. Also man kann natürlich sich leicht machen und sagen, stell dir vor, es gibt da jemand, der hat kaum ein Innenleben und der ist nur auf Marken fetischisiert. Damit habe ich auch quasi sehr viel umrissen. Nur indem man tatsächlich es in der Redundanz und in der Variation der Redundanz dann liest, vermittelt sich ein tatsächlicher Eindruck nicht nur von dieser Person, Patrick Bateman, wo man ja auch schon in Frage stellen muss, ob wir es hier mit einer Person zu tun haben, und von der gesamten Zeit, die hier beschrieben wird, beziehungsweise von den gesellschaftlichen Strukturen. Und diese Beliebigkeit, die darin liegt, ist tatsächlich das ganz Entscheidende, dass wir auch in sehr humorvollen Szenen ja nachvollziehen sollen. Also vielleicht mal ein Beispiel. Man ist wieder in irgendeinem sehr teuren Lokal und dann heißt es plötzlich: Price blickt sehnsüchtig auf die Gleise, als symbolisierten sie eine Art Freiheit, als verkörperten sie einen Ausweg, den Price schon lange sucht. Aber ich brülle ihm zu: Hey, da ist Teddy! Und das löst den Bann. Er schüttelt den Kopf, wie um wieder zu Verstand zu kommen, richtet seinen Blick auf Madison und brüllt entschieden: Nein, Herrgott, nochmal, das ist nicht Madison, das ist Turnbull. Und der Typ, den ich für Madison gehalten habe, wird von zwei anderen Typen im Smoking begrüßt und wendet uns den Rücken zu, und plötzlich hinter Price schlingt Elbersol einen Arm um Timothys Hals und droht lachend, ihn zu erwürgen. Dann schubst Price den Arm weg, schüttelt Elbersols Hand und sagt: Hey, Madison. Madison, den ich für Ebersol gehalten habe, trägt ein wunderbares zweireihiges weißes Linenjackett von Hackett of London, das er bei Bergdorf Goodman gekauft hat. Er hält eine nicht angezündete Zigarette in der einen und ein halbvolles Champagnerglas in der anderen Hand. Mr. Price, brüllt Madison, hocherfreut, Sie zu sehen, Sir. Madison, schreit Price zurück, wir müssen Ihre Dienste in Anspruch nehmen, und so weiter und so fort. Das heißt, das ist ja auch etwas, was sich durch den gesamten Roman zieht, dass es ständige Verwechslungen gibt.
Genau,
Und
diese.
dass alle gleich aussehen und auch Patrick Bateman mehrmals auftaucht quasi gleich, also dass dann eine Frau ihm gegenüber sitzt und sagt, er sieht aus wie du, oder ich dachte eben, das seist du, das bist du ja gar nicht. Also das heißt, man hat eine totale Verwechselbarkeit, das ist alles so homogen geworden in dieser Yuppie-Kultur, die uns gezeigt wird, dass man keine Unterschiede mehr ausmachen kann, denn mit Persönlichkeiten hat man es ohnehin nicht zu tun.
Nee, mit Persönlichkeiten hat man es nicht zu tun. Es verwandeln sich alle Handelnden permanent gegenseitig, sodass es dann vielleicht auch kein Wunder ist, dass dieser Protagonist, man weiß es nicht so richtig, aber am Ende doch, so scheint es, dem Wahnsinn verfällt. In der Verfilmung wird es sehr deutlich expliziter gemacht. Also da wird ja Patrick Bateman am Ende des Films tatsächlich so als ein wahnsinniger Zerrissener letztlich dargestellt. Aber vielleicht ist es sogar gar nicht schlecht, mal wirklich mit dem absoluten Anfang dieses Romans zu beginnen. Denn was ich ja interessant finde, ist, du hast schon gesagt, er hat ja vor knapp 5 Jahren dieses Buch Weiß geschrieben. Und das ist ja ein Buch, das sich, also er ist ja kein Linker, muss man sagen. Also er richtet sich dagegen die Political Correctness. Er findet es eigentlich doch auch ganz lustig, dass der Trump da gewonnen hat und dass sein liberaler Lebenspartner da weint. Also da ist so ein gewisser Zynismus da, den man nicht in Abrede stellen kann. Also wir haben es hier nicht unbedingt mit einem progressiven Autoren zu tun. Und doch ist
Na,
da,
Moment,
ja.
also er ist ein zynischer Autor. Progressiv ist er in gewisser Weise schon. Ästhetisch und wie auch was Lebensanschauung. Also er ist kein Konservativer, der sagt jetzt nicht, das ist aber gut, dass die Republikaner gewinnen, damit die Familie mal wieder in den Mittelpunkt gerückt wird oder so etwas. Sowas würde Bret Easton Ellis nicht über die Lippen kommen. Für ihn ist das, und da ist das immer noch auch die Perspektive aus den 80er Jahren, alles Spektakel. Er sagt sich: Ich bin Multimillionär, ob ich jetzt in meinem Loft sitze unter einem Präsident Trump oder sonst irgendwem, ist mir eigentlich egal. Schade eigentlich, dass Country-Musik gar nicht mehr so häufig gehört wird. Also das ist sein Kommentar. Das heißt,
Ja,
er
nur,
bleibt natürlich
ja.
in der Dauerironie bis hin zum Zynismus und ist im Prinzip für nichts politisch zu haben.
Das denkt man dann erst, das Bemerkenswerte ist aber schon, dass er hier etwas voranstellt. Nämlich er stellt ein Zitat von Dostoevsky voran, dass
In
Dostoevsky,
American Psycho meinst du
genau, in
jetzt? Ja.
American Psycho stellt er ein Zitat Dostoevskys voran, und zwar aus den Aufzeichnungen aus dem Kellerloch, und das möchte ich doch mal kurz vorlesen. Da heißt es, sowohl der Autor dieser Aufzeichnungen als auch die Aufzeichnungen selbst sind erdacht. Nichtsdestoweniger sind Menschen wie der Verfasser dieser Aufzeichnungen nicht nur denkbar, sondern unausbleiblich, wenn man jene Verhältnisse in Betracht zieht, unter denen sich unsere Gesellschaft gebildet hat. Ich wollte dem Publikum deutlicher, als es sonst zu geschehen pflegt, einen Repräsentanten der jüngst verflossenen Vergangenheit vor Augen stellen. Er gehört zu der noch in unsere Tage ragenden Generation. In diesem Fragment, das Kellerloch betitelt, stellt er sich selbst vor, seine Anschauungen, und bemüht sich gewissermaßen, die Gründe zu klären, warum er aufgetaucht ist und warum er mit Notwendigkeit bei uns auftauchen musste. So, das schreibt er hier oder das zitiert er hier vorne weg. Und ich glaube, man kann sagen, das ist nicht unbedingt ein Roman in kritischer Absicht in dem Sinne, dass man jetzt sagen kann, das ist ein großer Rundumschlag der Kapitalismuskritik. Wir hätten hier irgendetwas Systematisches. Aber es ist ja schon so, dass er diese Kultur und die Ökonomie, auf der diese Kultur aufbaut, sehr verächtlich macht. Ich glaube, das ist das Wichtige, was man wissen muss. Dies ist kein Inselroman. Es wird dieser Film wahnsinnig häufig von verrückten, frauenfeindlichen, gewaltaffinen jungen Männern gelesen, auch der Roman gesehen, und auch der Roman sicherlich in dieser Art und Weise gelesen. Aber das ist sicherlich nicht die Art und Weise, wie dieser Roman konzipiert ist. Im Gegenteil, das ist ein hellsichtiger Roman, der diese Kultur ausstellt, um den Kapitalismus, auf dem diese Kultur fußt, auch bis zu einem gewissen Grad bloßzustellen. Klar, das ist keine Fundamentalkritik, das ist immer noch eine Kritik, die sich vor allem auf der Ebene der Kultur bewegt und der Arten und Weisen, wie die Personen sich verhalten. Und doch würde ich sagen, muss man jetzt nicht wahnsinnig viel reinlesen, wenn man da eine gewisse Kapitalismuskritik erkennen möchte. Es ist ja, wenn ich eins auch dazu sagen darf, es ist ja so, dass ein Werk den gesamten Roman durchzieht. Und zwar permanent läuft er durch die Stadt, und überall sind die Poster von Les Miserables. Und Les Miserables ist ja eigentlich auch, funktioniert ja recht ähnlich. Wir haben dort diese schimmernde Oberfläche des Musicals, und unter diesem ganzen Drama ist ja aber sehr viel tatsächliches Elend über das Leben der französischen Arbeiter im frühen 19. Jahrhundert sichtbar. Und ich glaube, das ist die Art und Weise, wie er durchaus auch arbeitet, dass er all diesen Prunk ausstellt, all diese Selbstherrlichkeit ausstellt, aber durchaus da immer die Gewalt drunter sichtbar werden soll.
Ja, wenngleich ich sagen würde, im Vergleich zum Roman Les Miserables haben wir es ja hier nicht mit einem moralischen Roman zu tun, der jetzt auch wirklich anprangert. Seht mal hin, so werden die Armen im Armenhaus behandelt oder so etwas. Das ist ja etwas, was bei Les Miserables stattfindet, und dann findet diese Musikalisierung statt, und als Musical ist das natürlich alles schon sehr viel verdaulicher, und ein reiches New Yorker Publikum sieht sich für $300 am Abend dann nochmal an, wie schlimm es im 19. Jahrhundert gewesen ist, vergisst natürlich die Obdachlosen draußen vor der Tür. Und das ist, glaube ich, der Unterschied, dass also wir es hier nicht mit einem engagierten Schriftsteller zu tun haben, der sagt, so, jetzt müssen wir aber wirklich mal was tun, damit Medical Health for All installiert wird in Amerika oder so. Das würde Bret Easton Ellis würde daran sicherlich nicht glauben. Also dieser Roman legt uns nichts nahe, und wenn man das Gesamtwerk von Bret Easton Ellis gelesen hat, wird man nichts finden dergleichen. Also man belehre mich eines Besseren, aber ich habe nie etwas gefunden der Art. Was aber doch deutlich zu machen ist, und da würde ich sogar weitergehen als du, wir haben es hier mit einer Fundamentalkritik zu tun, weil er ja wirklich keinen Stein auf dem anderen lässt. Er bietet keinen Ausweg, also es ist nicht jemand, der jetzt sagt, der Sozialismus wäre eine Möglichkeit oder so, sondern wir haben hier jemand, der sagt, naja, dieses System, so wie es ist, hat Abscheulichstes hervorgebracht, und das zeige ich in der Personifikation Patrick Bateman. Wir haben dort jemand, der an der Wall Street immer reicher wird. Wir sehen ihn interessanterweise aber gar nicht arbeiten. Also er ist mal irgendwo und nimmt ein Telefonat an oder verschiebt einen Termin, aber eigentlich ist er den ganzen Tag nur damit beschäftigt, zu schauen, dass man noch im Dorsey eine Reservierung für den Tisch am Abend bekommt oder dass man sich mit seinen Kollegen vergleicht oder über Frauen herzieht etc. Aber es wird nicht gearbeitet und trotzdem machen die unendlich viel Geld und zugleich steigt die Obdachlosenquote. Also man ist eigentlich in einem Land, das kurz vor dem Untergang ist, aber einigen geht es gerade deshalb so erstaunlich gut. Und er bringt doch damit schon mal grundsätzlich auf den Punkt, wohin die Finanzialisierung des Kapitalismus, denn wir sind ja hier in einem Roman, der auf die Reagan-Ära reagiert, der auch Wall Street mit Michael Douglas gesehen hat, der darauf reagiert, bringt er also jetzt hier auf den Punkt, wohin das alles geführt hat und nimmt jetzt nur das Genre Krimi und Thriller und Horror, um zu zeigen, na, wenn ich das jetzt beschreiben soll, was an der Wall Street passiert, was das eigentlich wirtschaftlich bedeutet, dann kann ich einen Wirtschaftsthriller schreiben, dann mache ich irgendwie sowas wie Oliver Stone. Das ist aber am Ende doch ziemlich handzahm. Dann kann ich sagen, oh, da gibt's aber schon auch schwarze Schafe, die betrügen. Oder zeige ich das wirklich systemisch? Und dann ist es wohl am besten, wenn ich es stilisiere, indem ich sage, ja, das hat das ist eigentlich eine Psychopathenwirtschaft. American Psycho bezieht sich natürlich auch auf Hitchcocks Psycho. Und Patrick Bateman ist nur ein Sinnbild für all das, was diese Art Kapitalismus jetzt ausmacht. Und bedeutet auch die permanente Ausblendung von Leid und wieder Inklusion von Leid. Also es ist ja, wenn ich eine Passage noch kurz vorlesen darf, um das zu unterstreichen. Denn wir sehen ihn ja immer auch als Flaneur. Also es ist auch ein Flaneur-Roman. Er geht so durch die Gegend und dann geht es so. Auf meinem Weg zur Park Avenue, wo ich ein Taxi anhalten will, komme ich an einem hässlichen Penner vorbei, ein Vertreter der genetischen Unterklasse. Und als er leise um Kleingeld fleht, um irgendetwas, fällt mir die Barnes & Noble Büchertüte auf, die neben ihm auf den Stufen der Kirche steht, wo er bettelt. Und ich kann mir nicht verkneifen, laut zu spotten, natürlich, als wenn du lesen würdest. Und dann, hinten im Taxi auf dem Weg durch die Stadt zu meinem Apartment, sehe ich mich mit Jean an einem kühlen Frühlingsnachmittag durch den Central Park laufen, lachend, Händchen haltend. Wir kaufen Ballons, wir lassen sie fliegen. Also dieser Kitsch, der hier kombiniert ist mit einer Verachtung für einen Obdachlosen, ist ja jetzt in dieser Drastik natürlich zu lesen erschreckend, zugleich aber eine sehr gute Beschreibung dessen, was natürlich stattfindet. Also, dass das einen neben dem anderen passiert und dass auch die einen, die die kitschigen Luftballons kaufen und fliegen lassen, dieselben sind, die achtlos am Obdachlosen vorbeigehen. Und das immer zusammenzubringen, also die Gleichzeitigkeit und auch dann manchmal, wenn die sich räumlich treffen, zusammenzubringen, ist eine große Stärke dieses Romans.
Das war nur der Teaser. Im weiteren Verlauf der mehr als 70-minütigen Literaturfolge besprechen wir unter anderem, inwieweit es sich wirklich um einen jugendgefährdenden Roman handelt. Auch fragen wir uns, wie es sein kann, dass sich so viele Bitcoin-Bros und andere Vertreter einer radikalisierten Männlichkeit positiv auf Patrick Bateman beziehen. Und außerdem gehen wir der Frage auf den Grund, wie man eine Krawattennadel richtig trägt. Wer mehr hören möchte, der kann das bei Patreon oder Steady tun, wenn man uns dort unterstützt. Das könnt ihr tun, indem ihr den Links, die ihr in der Episodenbeschreibung findet, folgt. Vielen Dank für eure Unterstützung.